von unserer Website. Ich werde sie euch nochmal kurz hier auf den Bildschirm tun. Dann seht ihr den ersten Teil schon mal. Ich hoffe, ihr könnt alle oder die meisten von euch einen Bildschirm sehen jetzt vor euch. Ja, das Anliegen der Konferenz, wie auch schon gestern sehr gut herauskam, ist die Heiligung des geistlichen Hauses und der heiligen Priesterschaft. Amen. Das ist das Anliegen des Herrn in diesen Tagen. Wir möchten gerne, dass die Heiligung in uns und in der ganzen Gemeinde fortschreitet und sogar zur Vollendung kommt. Denn wie wir gestern gesehen haben in 2. Petrus 3, der Herr kommt bald. Und die Vorbereitung, die Petrus uns genannt hat, ist, was für Leute müsst ihr da sein in heiligem Wandel und Göttlichkeit. Amen. Daher lass uns der Heiligung nachjagen. Halleluja.
Amen.
Ja, vielleicht können wir kurz ein, zwei Verse lesen hier aus der Überschrift. Erstens, wir sind der Tempel Gottes. Ja, wir können mal gemeinsam lesen. 1. Korinther 3, Vers 16. Thomas wird uns die Verse hier auch auf dem Bildschirm zeigen. Dann könnt ihr es hier sehen. Versuchen das mal.
Ja. Und ihr wisst ihr nicht.
Genau, sehr gut. 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Vielleicht können uns die Brüder in der Sternecker Straße uns das vorlesen und wir alle können nachfolgen oder mitlesen bei uns zu Hause, und weil ja unser Mikrofon stumm ist. Lest einfach für euch, aber die Brüder können das mal kurz vorlesen.
Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr.
Amen. Amen. Lob den Herrn. Amen.
Tempel Gottes ist heilig.
Amen.
Amen.
Der seid ihr. Amen.
Amen.
Und gleich noch 2. Korinther 6, Vers 16. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 16. Können wir auch das nochmal
vorlesen? Tempel Gottes mit den Götzen gemein. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein.
Amen. Lob den Herrn. Amen.
Amen.
Halleluja. Amen. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Amen.
Amen.
Halleluja.
Amen.
Amen. Wie Gott gesagt hat. Halleluja. Es hat Gott gesagt. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Amen. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Halleluja. Herr, wir loben dich. Du möchtest nicht nur unter uns, sogar heute in uns wohnen. Amen. Amen. Wir danken dir, Herr, dass wir dein Tempel sind. Halleluja.
Amen.
Amen. Ja, lob den Herrn. Es ist so gut zu sehen. Das Wort zeigt uns, dass wir als Gläubige heute Tempel des lebendigen Gottes sind. Amen. Und es ist so gut zu sehen in den Versen, die wir gerade gelesen haben, dass der Tempel heilig ist. Ja, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes und der Tempel ist heilig. Und das muss uns, glaube ich, alle heute überzeugen, dass wenn wir heute der Tempel des lebendigen Gottes sind und der Tempel Gottes heilig ist, dann ist es sehr klar für uns alle, dass dann auch wir heilig sein müssen.
Amen.
Wir müssen genauso heilig sein. Der Tempel ist heilig. Und der Herr hat ist natürlich derjenige, der im Tempel wohnt. Und weil Gott selber heilig ist, muss auch der Ort, an dem er wohnt, heilig sein. Mhm. Und wenn der Herr heute in uns wohnt, dann sind wir nicht nur wiedergeboren und freuen uns, dass wir nicht mehr verloren gehen, das auch, sondern vielmehr werden wir erkennen, dass wenn der Herr in uns wohnt, dann ist es nötig, dass das Gefäß, in dem er wohnt, auch geheiligt wird. Und daher ist es so notwendig, dass unser ganzes Sein geheiligt wird. Nun, wenn wir den Tempel Gottes in diesen Tagen anschauen wollen, dann reden wir hier jetzt an dieser Konferenz vor allem über die Stiftshütte. Das war ja das erste, oder man kann sagen, der erste Tempel in diesem Sinn, der erwähnt wird in der Heiligen Schrift, in den Gott eingezogen ist, um dort zu wohnen. Gott hat Mose auf dem Berg Sinai ein ganz klares Bild gezeigt von dieser Stiftshütte und hat zu seinem Volk gesagt, mach alles ganz genau so, wie ich das dem Mose auf dem Berg gezeigt habe. Wir können diesen Vers mal kurz lesen in Hebräer 8, Vers 5. Ich lese es mal euch kurz vor. In Hebräer 8, Vers 5, dort redet der Schreiber von dem Heiligtum, über das wir auch in diesen Tagen reden möchten. In Hebräer 8, Vers 5 heißt es, sie dienen dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge. Amen. Und welche Sie, was sind diese Sie? Das ist vor allem das Heiligtum. Ja, in Vers 2 im selben Kapitel redet er vom Heiligtum, nämlich dem wahren Zelt. Amen. Lob den Herrn, das wahre Zelt. Ja, vielleicht doch gut, diese Verse nochmal schnell zu lesen. Ab Vers 1 heißt es, die Hauptsache aber bei dem, wovon wir reden, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln gesetzt hat. Und als was? Als ein Diener des Heiligtums und des wahren Zeltes. Amen. So, der Herr ist heute der hohe Priester immer noch für das wahre Zelt da. Der Herr als der hohe Priester macht nicht nur irgendetwas, sondern er kümmert sich um das wahre Zelt, um das Heiligtum. Lob den Herrn, dass der Herr aufgerichtet hat und kein Mensch. Amen. Lob den Herrn. Und dann springen wir zu Vers 5. Sie dienen dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge, wie Mose Weisung erhielt, als er das Zelt anfertigen sollte, nämlich die Stiftshütte. Denn sieh zu, sprach er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Amen. So, der Herr hat dem Mose auf dem Berg ein ganz klares Muster gezeigt von dem Zelt Gottes. Er hat ihm gezeigt, wie dieses Zelt heute aufgebaut werden soll oder damals aufgebaut werden soll. Und als er dann vom Berg herabgestiegen ist, hat Mose und die Männer mit ihm dieses Zelt genau so gebaut, wie er es auf dem Berg gesehen hat. Genau nach dem Muster. Lob den Herrn, dass Gott das gezeigt hat. Und über dieses Muster möchten wir in dieser Konferenz mehr Gemeinschaft haben. Mhm. Und aber jetzt haben wir gerade gelesen, dass wir heute im neuen Bund der Tempel des lebendigen Gottes sind. Das heißt mit anderen Worten, wir sind als Menschen so gemacht und so geschaffen wie der Tempel Gottes, dem Aufbau entsprechend. Dem Prinzip nach sind wir Menschen genauso gemacht wie Gottes Tempel. Deswegen möchten wir uns jetzt kurz mal anschauen, wie dieser Tempel, jetzt in diesem Sinn die Stiftshütte, gemacht worden ist. Wir haben eine kleine Illustration gemacht, die werden wir auch später allen zur Verfügung stellen. Aber jetzt vorerst mal nur hier auf eurem Bildschirm. Ich hoffe, die meisten von euch können es sehen. Die Heiligung des geistlichen Hauses und der heiligen Priesterschaft. Hier haben wir ein Bild von der Stiftshütte, eine Rekonstruktion, wie diese Stiftshütte damals ausgesehen hat. Ja, wir haben außen herum ein etwas wie ein, ähnlich wie ein Zaun, der den Vorhof abgrenzt, und wir haben innen drin das Zelt mit dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. So, und hier nochmal ein, genau, ein Blick von oben, wie dieses Heiligtum aussieht. Wir haben außenrum noch einmal die Abgrenzung zum Vorhof. Innen stehen ein paar Geräte. Und im Innersten haben wir ein Heiligtum und ein Allerheiligstes. Ja, lobt den Herrn. Versucht das nochmal hier zu zeichnen. Hier ist das Heiligtum. Und dann links davon, ein bisschen kleiner, das Allerheiligste. Und außen herum, dieser große Bereich hier, das ist der Vorhof. Und außen, ganz außen hier, außen herum war das allgemeine Volk, das, der Bereich außen. Lob den Herrn. Und jetzt haben wir gesehen, gerade in den Versen in Korintherbrief, 1. und 2. Korintherbrief, dass wir heute der Tempel des lebendigen Gottes sind. Das zeigt, wir sind heute so aufgebaut wie diese Stiftshütte. Wir haben auch hier einen äußeren Bereich. Wir haben einen sogenannten einen Heiligtumbereich und ein Allerheiligstes. So, lass uns jetzt noch mal kurz den Vers lesen, in 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Thomas, kannst du es uns zeigen? 1. Thessalonicher 5, Vers 23.
Bildschirm erst beenden.
Ach so. Okay. Amen. Herr, wir loben dich.
Amen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist, eure Seele und euer Leib mögen vollständig ohne Tadel bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.
Amen. Lob den Herrn.
Halleluja.
Amen. Gott des Friedens heilige uns durch und durch. Und was soll er heiligen? Unser Geist, unsere Seele und unser Leib. So, das zeigt uns, dass auch wir genauso aufgebaut sind wie diese Stiftshütte. Die Stiftshütte hatte drei Teile. Ein Allerheiligstes, ein Heiligtum und einen Vorhof. Und wir Menschen, wir haben nach diesem Wort hier auch drei Teile. Einen Geist, wir haben eine Seele und wir haben einen Leib. Lob den Herrn. Kein Wunder, sagt das Wort, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Amen. Wir haben also gesehen, wir als Menschen, wir haben diese drei Teile. Der innerste Teil, der Geist, entspricht dem Allerheiligsten. Die Seele, hier in Gelb, entspricht dem Heiligtum, und der Vorhof der Stiftshütte entspricht unserem Leib. Amen. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So, lobt den Herrn dafür. Wir sehen also, dass wir als der Tempel des lebendigen Gottes genauso gemacht worden sind wie die Stiftshütte. Und das muss uns zeigen, dass so wie Gott damals in der Stiftshütte gewohnt hat, nämlich im Allerheiligsten, so wohnt Gott heute in unserem Geist, wenn wir wiedergeboren sind. Aber die Stiftshütte als der Tempel Gottes ist heilig. Und sie ist, wie ihr seht hier, sie ist abgegrenzt von der Außenwelt. Sie hat außen herum einen Zaun, so eine Abgrenzung. Warum? Weil das ganze Zelt oder der ganze Komplex samt seinem Vorhof für Gott heilig war. Und das soll uns heute zeigen, wenn schon die Stiftshütte in ihren drei Teilen heilig war, dann müssen auch wir als der Tempel des lebendigen Gottes heute in allen drei Teilen heilig werden. Daher sagt das Wort heilig durch und durch. Gott kann nicht in einer Stiftshütte wohnen, die nur innen drin heilig ist, aber außen wird alles Mögliche gemacht. Ja, wenn nur dieser Teil hier innen, das Allerheiligste, alleine heilig ist, aber hier draußen im Vorhof ist alles unheilig und dort werden Dinge gemacht, die nicht zu Gottes Reich gehören, sondern gewöhnliche Dinge, dann wird Gott bestimmt nicht gerne hier im Allerheiligsten wohnen. Ja, dass das Allerheiligste heißt, bedeutet nicht, dass nur das Allerheiligste heilig war. Nein, das Ganze war heilig. Natürlich, es gibt verschiedene Stufen der Heiligung. Es wird, je weiter man reingeht in dieses Zelt, desto heiliger wird es. Deswegen heißt auch der innerste Teil Allerheiligstes. Aber die Umrandung von dieser Stiftshütte zeigt uns und so weiter, dass es eine Abgrenzung gibt von der Welt draußen. Und das muss uns wirklich heute zeigen, dass das Ganze für Gott heilig sein muss. Nee. So kein Wunder, muss auch der Herr uns heiligen, nicht nur im Geist, nicht nur in der Seele, sondern auch unser Leib braucht Heiligung. Amen, unser ganzes Sein. Lob den Herrn. So, jetzt werde ich kurz hier wieder ausschalten. Halleluja. Okay, lass uns mal kurz einen Vers lesen, der zeigt, dass auch der Vorhof heilig ist. Und zwar aus 3. Mose 6. Dort geht es über die Beschreibung der Opfer, über das Sünd- und Übertretungsopfer. In 3. Mose 6, in Vers 9, heißt es, das Übrige davon sollen Aaron und seine Söhne essen. Ungesäuert soll es gegessen werden an einem heiligen Ort. Und wo ist der heilige Ort? Im Vorhof der Stiftshütte sollen sie es essen. Lob den Herrn. Das Wort zeigt uns, dass auch der Vorhof der Stiftshütte von Gott als heilig bezeichnet wird. Und dann auch Vers 19 im selben Kapitel. 19. Der Priester, der es als Sündopfer darbringt, darf es essen. Es soll an heiliger Stätte gegessen werden, nämlich im Vorhof der Stiftshütte. Lob den Herrn. Der Vorhof der Stiftshütte ist eine heilige Stätte. Amen. So, und wenn der Vorhof der Stiftshütte heilig ist und der Vorhof unseren Leib zeigt, dann heißt es für uns heute, dass auch unser Leib heute heilig sein muss. Der Leib muss geheiligt werden. Wir haben sehr oft darüber gesprochen, dass Gott natürlich in unserem Geist wohnt und dort heilig ist. Und wir haben auch viel darüber gesehen, dass unsere Seele geheiligt werden muss, unser Denken, Wollen und Fühlen. Aber wir haben noch nicht so viel darüber Gemeinschaft gehabt, zu sehen, dass auch der Herr unseren Leib heiligen möchte. Und das ist das, was der Herr in diesen Tagen machen möchte. Er möchte uns heiligen durch und durch bis in den Leib. Amen. Lob den Herrn. Warum? Weil Gott einen Leib braucht, einen Körper braucht, um zum Ausdruck zu kommen. Ohne ein Gefäß kann der Christus in uns nicht wirklich zum Ausdruck kommen. Es fehlt ihm der Körper, es fehlt ihm das Mittel, um zum Ausdruck zu kommen. Lob den Herrn. Das hat selbst Gott genau so gemacht. Gott, als er unter den Menschen offenbar worden ist, hat er auch einen Leib angezogen und ist in unserem Herrn Jesus Christus Mensch geworden. Lass uns das nochmal lesen in Johannes 1, Vers 14. Johannes 1, Vers 14. Amen. Lob den Herrn. Und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des einzig Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. Selbst Gott kann auf der Erde ohne einen Leib nicht zum Ausdruck kommen. Ja, und hier heißt es, dieses Wort wurde Fleisch. Das heißt, es wurde zu einem Körper, es wurde ein Leib in Jesus Christus und zeltete unter uns. Ja, es stiftshüttete unter uns, kann man sagen. Gott als das Wort kam auf diese Erde und wurde durch den Körper vergrößert. Den Körper von wem? Den Körper von Jesus Christus. Ja, als Gott Fleisch wurde, kam er in Jesus Christus und sein Leib war sozusagen eine Stiftshütte. Es war ein Körper mit Heiligtum, mit Allerheiligsten, mit Heiligtum und mit einem Vorhof. So kam der Herr Jesus auf diese Erde und hat durch seinen Leib Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck gebracht. Daher steht hier, und wir sahen seine Herrlichkeit. So erst als der Herr Jesus oder als das Wort Gottes einen Leib bekommen hat, erst dann konnte man seine Herrlichkeit sehen. So wie wichtig ist es, dass auch unser Leib heilig ist. Und wenn unser Leib als Vorhof nicht geheiligt ist, wie kann die Herrlichkeit Gottes herausscheinen? Das ist unmöglich. Lass uns auch noch lesen Hebräer 10, Vers 5. Hebräer Kapitel 10, Vers 5. Nicht nur kommt die Herrlichkeit Gottes durch den Leib zum Ausdruck, sondern es geht auch darum, seinen Willen zu tun. Ja, in Hebräer 10, Vers 5 heißt es, darum spricht er bei seinem Kommen in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, das sind die Tiere gewesen, aber einen Leib hast du mir bereitet. Amen. Lob den Herrn, einen Leib. Das heißt tatsächlich, dass Gott schon, bevor Jesus in diese Welt gekommen ist, oder als Jesus in diese Welt gekommen ist, hat Gott ihm einen Körper vorbereitet. Er hat ihm einen Vorhof vorbereitet. Wozu? In Vers 7 steht, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen Gott zu tun. Amen. Das muss uns zeigen, dass der Mensch nur dann Gottes Willen tun kann, wenn er auch einen Körper hat. Ja, wie sollen wir heute auf dieser Erde Gottes Willen tun, wenn unser Leib nicht funktionstüchtig ist? Wenn ich nur ein Geist wäre, dann könntet ihr mich nicht mal auf der Kamera sehen. Und ich weiß nicht, ob ich reden könnte, wahrscheinlich nicht. Ich rede mit meinem Körper, mein Mund redet. Und ihr könnt mich sehen. Warum? Weil ich einen Leib habe. Und jetzt, mit diesem Leib, haben wir die Möglichkeit, Gottes Willen zu tun. So, wie wichtig ist der Leib? Der Vorhof der Stiftshütte ist wirklich sehr, sehr wichtig. Amen. Lass uns weiterlesen. 1. Timotheus 3, Vers 16. 1. Timotheus 3, Vers 16. Der spricht über das Geheimnis der Göttlichkeit. Lass uns mal sehen, was das Geheimnis der Göttlichkeit ist. Könnt ihr es nochmal lesen?
Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Göttlichkeit. Er, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit.
Amen.
Amen.
Lob den Herrn. Paulus redet hier im Zusammenhang von der Gemeinde. Ja, im Vers davor geht es um das Haus Gottes. Amen. Und wir werden in diesen Tagen um das Haus Gottes reden, über das Haus Gottes reden, nämlich die Stiftshütte. Und was sagt er hier im Zusammenhang mit dem Haus Gottes? Es ist das Geheimnis der Göttlichkeit. Das heißt, durch dieses Haus Gottes soll Gott zum Ausdruck kommen. Mhm. Na, Göttlichkeit ist letztendlich Gott zum Ausdruck gebracht. Aber die Frage ist, wie macht man das? Wie wird Gott heute zum Ausdruck gebracht? Was ist denn das Geheimnis der Göttlichkeit? Mhm. Das Geheimnis der Göttlichkeit, der allererste Punkt, der hier erwähnt wird, ist, er, der geoffenbart worden ist, wo? Im Geist? In der Seele? Nein, hier an dieser Stelle ist es im Fleisch. Das heißt, im Leib, im Körper. Natürlich nicht Fleisch, das ist nicht das negative Fleisch hier gemeint. Gemeint hier ist der Körper, einfach der Leib, den wir alle bekommen haben.
Fleisch und Blut.
Oh Herr, und so daher das Geheimnis der Göttlichkeit ist, wenn Gott selber durch den Leib geoffenbart werden kann. Das ist das Geheimnis der Göttlichkeit. Wie wichtig ist doch der Leib? Es geht wirklich nicht nur darum, dass wir über den Geist sehr viel wissen und reden, sondern darum, uns darum kümmern, wie kann jetzt Gott durch den Leib zum Ausdruck kommen, damit das Geheimnis der Göttlichkeit für sichtbar wird, nämlich offenbart im Fleisch. Amen. Mhm. Auch die Apostel, ja, nicht nur der Herr Jesus hat einen Leib bekommen, um Gott zu vergrößern, auch die Apostel haben sich danach gesehnt, Christus zu vergrößern. Aber wie haben sie Christus vergrößern wollen? Lass uns das auch nochmal lesen, in Philipper 1, Vers 20. Wie die Apostel Christus vergrößern möchten. Philipper 1, Vers 20.
Ich lese es. Wie ich erwarte und hoffe, dass ich in nichts zustande werde, sondern dass mit allem Freimut, wie immer, so auch jetzt, Christus groß gemacht wird. Amen. Und an meinem Leib.
Halleluja.
Sei durch Leben oder durch Tod.
Amen.
Denn Christus.
Lob den Herrn.
Amen.
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 Ja, lob den Herrn. Geschwister, was erwarten wir sehnlich? Wofür hoffen wir? Was hoffen wir sehnlich? Sehnlich, ja, wir hoffen und wir erwarten und wir sehen uns danach, dass Christus groß gemacht wird. Ja, wir möchten gerne den Herrn Jesus groß machen in unserem Leben. Aber wie geschieht das? Ist es nur durch unseren Geist? Paulus hat das Bewusstsein, Christus wird vergrößert an seinem Leib. Was für ein Bewusstsein hat er gehabt für den Leib? Oft fehlt uns das Bewusstsein. Wir denken, ja, okay, wir haben halt einen Leib. Okay, wir haben ihn bekommen und wir warten, bis er endlich umgewandelt wird, weil wir ihn nicht mögen. Er ist so schrecklich und bringt uns nur Probleme. Okay, lass uns heute einfach abwarten, bis wir einen neuen Leib bekommen. Natürlich bekommen wir eines Tages einen neuen Leib. Aber heute, auf dieser Erde, möchte Christus groß gemacht werden. Es heißt hier jetzt, nicht später. Jetzt Christus groß gemacht wird, wie an meinem Leib. Lob den Herrn, das ist der Weg des Herrn, der Weg Gottes, sich selbst zu vergrößern. Amen. Lob den Herrn für unseren Leib. Und das zeigt uns, dass unser Leib, den Gott uns gegeben hat, er ist letztendlich wie eine Lupe, wie ein Vergrößerungsglas. Für was? Für den Christus in unserem Geist. Ja, unser Leib soll Christus vergrößern, der in unserem Geist wohnt. So, jetzt zeige ich euch nochmal, Thomas, kannst du nochmal den Screen wegtun? Ich zeige euch nochmal kurz das Bild von vorher. Halleluja. Ja, das war die Stiftshütte. Noch einmal. Und wir sehen auch hier, dass der Vorhof ist eine Vergrößerung von dem Allerheiligsten. Ja, wir haben hier den Vorhof. Und sehen mal, wie groß dieser Vorhof ist. Hier innen im Heiligtum wohnt Gott. In diesem Kreis, den ich gerade gemalt habe, also in diesem, ist kein Kreis, in diesem Quadrat, wohnt Gott Und wozu braucht er noch so viel Bereich da draußen? Weil dieser Bereich da draußen, alles, was hier draußen ist, das soll diesen wunderbaren Gott, der da drinnen im Allerheiligsten wohnt, vergrößern. Es macht ihn groß. Deswegen haben wir außen herum noch einen großen Vorhof. Einen großen Vorhof. Wozu ist der Vorhof so groß? Weil Gott, der im kleinen Allerheiligsten wohnt, einen Bereich braucht, durch den er vergrößert werden kann. Und das tut er durch zum einen natürlich das Heiligtum, aber das Heiligtum ist auch noch ziemlich klein. Er muss es offensichtlich vor allem tun durch den großen Vorhof. Dort wird Gott vergrößert, der im Allerheiligsten wohnt. Und ich habe noch mal hier ein bisschen das, also mal kurz noch mal alles weg hier. Wenn ihr noch mal die Größe vergleicht, dann sehen wir, dass ungefähr, der äußere Bereich dieser hier macht ungefähr 93% von der Gesamtfläche aus. Der Vorhof. Von der ganzen Fläche ist dieser äußere Teil, der äußere Teil hier, der außen herum ist, fast 93%. Das heißt, der Vorhof ist sehr groß verglichen mit den anderen Teilen. So groß ist es. Warum? Weil Gott braucht ein Organ oder ein Mittel, um völlig zum Ausdruck zu kommen. So, das heißt, wenn wir wenn wir mal die drei Kreise so malen in diesen Dimensionen, dann sieht der Mensch eigentlich so aus. Außen herum ist ein großer brauner Leib und innen haben wir Seele und Geist. Das sind die Dimensionen von der Stiftshütte, die Größe, die Größendimension. Und warum zeige ich das? Ich möchte euch nur einen Eindruck geben davon, wie wichtig unser Körper ist, wie wichtig der Leib ist für Gott. Es ist nicht etwas, das er eben gerade so gemacht hat, damit wir etwas haben, womit wir uns auf dieser Erde bewegen können, sondern der Leib ist von Gott bereitet, damit Gott einen Weg hat, in uns und durch uns zum Ausdruck zu kommen und damit wir seinen Willen tun können. Ohne Leib geht es nämlich nicht. So, das Problem ist aber, das können wir uns an diesem Bild, glaube ich, jetzt sehr gut vorstellen, wenn unser Leib außen herum und diese Lupe, dieses Vergrößerungsglas, wenn das verdreckt ist und verstaubt ist und alles Mögliche zulässt, wie kann dann der heilige Gott, der im Allerheiligsten wohnt, durch diesen Vorhof zum Ausdruck kommen? Dieses Vergrößerungsglas, der äußere Teil, muss gereinigt werden. Er muss geheiligt werden. Erst dann kann der lebendige Gott aus uns heraus scheinen. Erst dann werden wir befähigt sein, auch durch unseren Leib den Willen Gottes zu tun. Das zeigt uns, wie wichtig es ist, dass auch unser Leib geheiligt wird. Nur das Problem bei der Sache ist, dass wir bei unserer Wiedergeburt Christus in unserem Geist zwar empfangen haben, er wohnt im Allerheiligsten, ja, aber unser Leib, der Vorhof, der eigentlich Christus vergrößern sollte, wurde von der Sünde infiziert. Die Sünde kam hinein und hat diesen großen Bereich da außen, diese fast 93%, sage ich mal, im Bild von der Stiftshütte gesprochen, hat diesen Teil verdorben. Das, was den größten Teil, der eigentlich Gott ausdrücken sollte, wurde verdorben. Er wurde infiziert von der Sünde. So wie das Virus, das gerade rumgeht. Es infiziert den Körper. Und was geschieht? Er legt den Körper lahm und in manchen Fällen geht es sogar tödlich aus. Warum? Weil das Virus darauf ausgelegt ist, das Leben zu behindern und sogar am Ende zu töten. Und das sagt uns auch das Wort in Römer 5, Vers 12, was geschehen ist, als die Sünde in uns hineingekommen ist. Römer 5, Vers 12 lese ich euch kurz vor, wenn es Thomas kurz öffnet. Genau, Römer 5, Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Hier sehen wir, dass der Tod, wie ist der Tod denn gekommen? Der Tod ist gekommen durch die Sünde. So die Sünde, die unseren Leib infiziert hat, hat ihn letztendlich nicht nur mit der Sünde infiziert, sondern diese Sünde führt zum Tod. Und was ist das Ergebnis? Das Resultat ist, dass unser Leib, der eigentlich dafür gemacht worden ist, um Christus zu vergrößern, wurde zu einem Leib der Sünde und er wurde zu einem Leib des Todes. Der Vorhof wurde faktisch komplett unbrauchbar gemacht. Dieser große Vorhof, der Christus vergrößern sollte, wurde zu einem Vorhof der Sünde und des Todes. Müssen wir jetzt nicht lesen, aber in Römer 6, Vers 6 sagt Paulus, der Leib ist ein Leib der Sünde. Oh Herr, wenn wir das erkennen, es ist eigentlich sehr, sehr elend, sehr dramatisch, weil wir müssen uns vorstellen, Gott macht den Menschen in einer wunderbaren Weise in drei Teilen und sieht vor, dass der Mensch Gott zum Ausdruck bringt, damit er seinen Willen tun kann. Und was ist jetzt geschehen? Mindestens 93%, mehr, wenn man noch die Seele mitrechnet, aber bleibe ich mal beim Vorhof, mindestens 93% von diesem wunderbar geschaffenen Menschen ist jetzt nicht mehr funktionstüchtig und verdorben und kann seine Funktion nicht mehr ausüben.
Jesus.
Was würdet ihr tun, wenn ihr ein neues Auto kauft, zum Beispiel, und 93% vom Auto funktioniert nicht? Ja? Die Bremsen tun nicht, das Gaspedal funktioniert nicht, die Kupplung ist kaputt, die Tür klemmt, die Fenster sind eingeschlagen, die Reifen sind platt und der Kofferraum geht nicht auf. Und das Einzige, was funktioniert, sind die Scheibenwischer. Was würdet ihr machen mit so einem? Das ist tragisch. Und stellt euch vor, wir sind gemacht, um den lebendigen Gott zum Ausdruck zu bringen. Aber unsere Hülle, die Gott uns gegeben hat, um seinen Willen zu tun, ist infiziert worden und ist letztendlich zu einem Leib des Todes geworden. Kein Wunder, hat Paulus in Römer 7 das erkannt und hat zu Gott geschrien und hat gesagt, was hat er gesagt? Lass uns mal lesen. Oh, hat schon. Römer 7, Vers 24. Was ruft Paulus? Römer 7, 24 hat er gesagt, oh, ich wunderbarer Mensch, lob den Herrn, dass ich einen Leib habe, dann kann ich damit machen, was ich will. Nein, er hat gesagt, ich elender Mensch, wer wird mich befreien und jetzt von was? Von dem Leib dieses Todes. Warum möchte er befreit werden von dem Leib des Todes? Weil sein Leib, er war sich bewusst, sein Leib ist eigentlich da, Gott zum Ausdruck zu bringen. Wir können ein bisschen weiter oben lesen in Römer 7. In Vers 15 zum Beispiel, dort sagt er, was denn die Auswirkungen sind jetzt von seinem toten Leib? Natürlich, toter Leib bedeutet nicht, dass er im Grab liegt. Toter Leib bedeutet, dass er was? In Vers 15, was ich vollbringe, erkenne ich nicht an, denn nicht, was ich will, das führe ich aus, sondern was ich hasse, das tue ich. Wow. So, der Leib, der Gott, den Gott ihm gegeben hat, den Willen Gottes zu tun, führt plötzlich das aus, was hassenswert ist. Das ist die Wirkung von dem Leib des Todes. Und nochmal Vers 19, selben Kapitel. Denn das Gute, das ich will, und wir wollen auch gerne das Gute, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus.
Oh ja.
Könnt ihr euch vorstellen, dass das mit dem Vorhof passiert ist? Das ist mit unserem Leib passiert. Genau das Gegenteil für das, was es eigentlich gemacht wurde. Genau das Gegenteil. Du willst den Willen des Herrn tun, aber du tust das Böse. Das ist das Problem mit dem Vorhof. Der Vorhof wurde durch die Sünde infiziert und verdorben. Oh Herr. Und weiter in Römer 8, Vers 2 steht noch einmal ein weiteres Problem, was mit unserem Leib ist. Ja? Natürlich, der Vers ist positiv, aber der zweite Teil, ja, dort steht, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Dieses Wort zeigt uns, dass der Leib, den Gott uns gegeben hat, um ihn zum Ausdruck zu bringen, ist unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Das ist eine schlechte Nachricht. Wie kann dann Gottes Willen getan werden? So, oh Herr, wie soll ich mit meinem toten und unheiligen Leib jetzt Christus vergrößern? Wie soll das funktionieren? Oh Herr, ja, es ist echt eine Frage, die mich in den Tagen bewegt hat. Ja. Mein Leib, der Vorhof, ist leider von der Sünde so dermaßen demoliert worden, dass er gar nicht mehr was tun kann, was Gott heute haben möchte. Lass uns nochmal weiterlesen in Römer 8, in Vers 10, was das für Auswirkungen hat. In Vers 10 heißt es, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, also wir sehen, der Leib ist tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Der Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und das zeigt uns, obwohl der Leib tot ist in Sünde und Übertretung und in Rebellion, lobt den Herrn, durch die Wiedergeburt haben wir das Leben in unserem menschlichen Geist. Wir haben Leben, ja, es ist da. Aber das Problem ist nicht mit dem Geist, der in uns lebt, sondern das Problem ist, unser Leib ist tot und kann den Willen Gottes nicht tun. Deswegen, genau deswegen möchte der Geist jetzt etwas in uns machen. Und was will der Geist jetzt machen? Das lesen wir in Vers 11 im nächsten. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, was macht er? Auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt.
Halleluja.
Lob den Herrn.
Okay.
Geschwister, das zeigt uns, was der Geist in unserem menschlichen Geist heute machen will.
Okay.
Was ist sein Werk? Sein Werk ist, er möchte unseren Leib des Todes lebendig machen.
Amen.
Er muss unserem Geist Leben geben, weil sonst kann dieser innere Geist, innewohnende Christus, nicht durch dieses äußere Gefäß zum Ausdruck kommen. Im Römerbrief heißt es, in anderen Kapiteln müssen wir jetzt nicht lesen, wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen. Ja, wir haben den Schatz, wir haben Christus in uns, aber das irdene Gefäß, unser Leib, das irdene Gefäß muss durch den Geist jetzt lebendig gemacht werden, damit er den Willen Gottes tun kann. Oh Herr, das ist das Werk des Herrn, das er heute in uns macht. Aber Dafür, Geschwister, und das müssen wir auch sehen, das passiert nicht automatisch. Er macht nicht einfach unseren sterblichen Leib lebendig auf einmal und dann ist alles wieder gut, sondern es braucht unsere Mitarbeit. Es bedarf hier unserer Mitarbeit. Wenn wir wollen, dass der Geist in uns unseren sterblichen Leib lebendig macht, dann müssen wir mitwirken. Wie wir gestern Abend gehört haben, wir müssen fleißig sein. Gegen Faulheit gibt es keine Medizin. Es gibt keine. Ich muss fleißig mitarbeiten, damit der Leib dieses Todes, der sterbliche Leib, lebendig gemacht werden kann und dass er dient als ein Tempel Gottes. Ja, dass Gott zum Ausdruck kommt dadurch. Gott möchte sich zum Ausdruck bringen, aber dafür musste ich mitarbeiten. Und was ist unsere Mitarbeit? Das sehen wir auch in Römer 8. Ich möchte nur zwei Punkte hervorheben, was unsere Mitarbeit ist. Und das ist in Römer 8, Vers 6, das ist der erste. Römer 8, Vers 6. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot, aber die Gesinnung des Geistes ist Leben und Friede. Lob den Herrn. So, was ist unsere Mitarbeit? Unsere Mitarbeit ist erstens, wir müssen lernen, unsere Gesinnung auf den Geist zu setzen. Unsere Gesinnung. Wie viele Probleme beginnen in der Gesinnung? Kein Wunder heißt sie die Gesinnung des Fleisches. Fleisch ist natürlich ist der negative Ausdruck. Das Fleisch hier ist der mit der Sünde infizierte und verdorbene Leib, der das Böse tut, das Fleisch, das gefallene Fleisch. Und wenn meine Gesinnung die Gesinnung des Fleisches ist, das heißt, die Gesinnung gehört zum Fleisch, dann ist das Ergebnis Tod. Kein Wunder ist mein Leib tot und kann Gottes Wille nicht tun. Wenn meine Gesinnung fleischlich bleibt, dann ist das Ergebnis, mein Leib ist tot und kann Gottes Willen nicht tun. Dann ist der Vorhof dahin, kommt funktionslos. Aber lob den Herrn, es gibt eine wunderbare Lösung. Es gibt eine Gesinnung des Geistes. So, wenn unsere Gesinnung auf den Geist gesetzt wird, dann ist das Ergebnis Leben und Friede. Und da ist unsere Mitarbeit, dass ich muss lernen, meine gefallene Gesinnung, die natürlicherweise auf das Fleisch gesetzt ist, ich muss sie bewusst und bedingungslos setzen auf den Geist. Wenn mein Sinn überall herumwandert und mein Denken und ich meinem Denken freien Lauf lasse und es nicht einfange und richte und verdamme und die Gesinnung auf den Geist setze, dann ist es kein Wunder, dass mein Leib tot ist. Meine Gesinnung tun kann, was sie will und ich sie nicht zurückpfeife und ihr sage, stopp, setze dich auf den Geist. Ich will nicht, dass diese Gesinnung hier rumfliegt. Dann wird mein Leib weiterhin tot bleiben und Gott nicht zum Ausdruck bringen können. Daher müssen wir üben, unsere Gesinnung zu einer Gesinnung des Geistes zu machen.
Amen.
Dass wir sagen, Herr, meine Gesinnung ist für den Geist. Und dann noch Vers 13, ist der zweite Punkt. Vers 13 steht, der zweite Teil unserer Mitarbeit, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben, das ist der Tod. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Amen. So, der zweite Teil unserer Mitarbeit ist, dass wir lernen, die Handlungen des Leibes bewusst zu töten. Wenn unser Leib irgendetwas macht, was sündig ist oder natürlich ist oder wo wir merken, das entspricht nicht Gott, dass wir es nicht laufen lassen, sondern, wie hier steht, nicht nur abweisen oder ignorieren, sondern töten. Das ist ein starkes Wort hier. Es ist eine Tötung, dass wir den Leib des Todes nicht machen lassen, was er will.
Mhm.
Ja, der Herr hat in der Verfassung gesagt, wenn dein Auge dir Anstoß bereitet, was sollen wir machen? Er sagt, reiß es aus. Und das Auge gehört zum Leib. Ein Glied des Leibes. Es muss ausgerissen werden. Natürlich nicht physisch ausgerissen werden, aber mit der Entschiedenheit, dagegen zu stehen, dass das Auge der Lust der Augen nachgeht. Die Lust der Augen ist eine Handlung des Leibes. Die muss ausgerissen und getötet werden. Das ist meine Mitarbeit. Hier muss ich sagen, nein, ich will das nicht anschauen. Ich weg damit. Und das ist nicht nur eine leichte Übung, das ist ein Töten. Dann sagt der Herr, wenn deine Hand dir Anstoß bereitet oder dein Fuß, dann hau sie ab. Dann ist es besser, sagt er, mit einer Hand ins Reich zu gehen, als mit beiden in die Gehenna. Das ist nicht gut. Das zeigt uns, der Herr möchte unsere Mitarbeit. Und ich muss Amen sagen und merken, hey, hier möchte ich und muss ich die Handlungen des Leibes töten. Erst dann können wir frei sein vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wie werden wir frei vom Gesetz der Sünde und des Todes? Es ist natürlich das Gesetz des Geistes, des Lebens, das uns frei macht. Aber dennoch muss ich mitarbeiten. Ich kann nicht einfach warten, bis irgendwann mich das Gesetz des Geistes frei macht von dem Gesetz des Todes. Sondern der Herr braucht meine Mitarbeit, nämlich das Setzen meiner Gesinnung auf den Geist und das Töten der Handlungen des Leibes. Und erst dann, wenn ich so mit Gott mitarbeite, dann ist das Ergebnis, dass ich meinen Leib Gott geben kann. Dann wird mein Leib für Gott brauchbar werden. Lass uns diesen Vers zum Schluss lesen, in Römer 12, Vers 1. Und Römerbrief ist so wunderbar angeordnet. Wir haben erst Römer 7 über den Leib der Sünde und des Todes, dann Römer 8, unsere Mitarbeit, wie wir in unserem Leib lebendig gemacht werden, und das Ergebnis ist in Römer 12. In Römer 12 steht in Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch das Erbarmen Gottes, jetzt, dass ihr eure, was? Leiber darbringt. Eure Leiber darbringt. Das heißt, Gott braucht unsere Leiber. Aber was für ein Leib? Als ein lebendiges und heiliges Opfer, Gott wohlgefällig.
Amen.
Das sei euer vernünftiger Dienst für Gott. Halleluja. So, Amen. Unser Leib, den wir Gott geben als einen vernünftigen Dienst für Gott, der muss lebendig und heilig sein.
Amen.
Hier steht ein lebendiges und heiliges Opfer. Aber der Leib wird nicht automatisch lebendig und heilig, sondern ich muss lernen, dass die Handlungen des Leibes zu richten und zu töten und die Gesinnung auf den Geist zu setzen. Erst dann kann ich meinen Leib Gott geben als ein lebendiges und heiliges Opfer. Sonst ist meine Hingabe an Gott, egal was ich mit meinem Leib mache, es ist ihm nicht wohlgefällig. Es ist nicht vernünftig. Es ist unvernünftig, wenn ich Gott nur im Allerheiligsten lasse und nicht mich um den Vorhof kümmere.
Jesus.
Dann ist sehr viel vom Dienst überhaupt gar nicht erst möglich. Und wir werden in diesen Tagen sehen, dass wenn wir hineingehen, um Gott zu dienen, der erste Schritt, den wir tun müssen, ist in den Vorhof hinein. Man kommt ja von außen. Und dort, und das werden wir im zweiten Teil der Versammlung noch sehen, das vorherrschende Material, das im Vorhof verbaut wurde an den verschiedenen Teilen, ist Kupfer. Es ist Kupfer. Und Kupfer zeigt das Gericht. Das werden wir weiter sehen, noch später. Kupfer zeigt das Gericht. Und warum sehen wir so viel Kupfer im Vorhof? Weil dort unsere Mitarbeit stattfindet, nämlich die Handlungen des Leibes zu töten. Das ist ein Gericht. Meine Gesinnung, die überall hinfliegen möchte, auf den Geist zu setzen, ist auch ein Gericht, nämlich, dass ich nicht einverstanden bin mit fleischlichen Gedanken, mit einer natürlichen Gesinnung, dass ich sie nicht einfach lasse, sondern mit Entschiedenheit richte und sage, nein, ich verdamme diese Sache in meiner Gesinnung und diese Handlungen des Leibes, ich richte sie, ich verdamme sie. Warum? Weil ich dieses Kupfer sehe im Vorhof. Und dieses Kupfer, wenn wir da reinlaufen und all das Kupfer sehen, dann merken wir, wow, wie viel Gericht brauche ich? Warum? Dieses Gericht ist für den Leib. Erinnert euch daran, der Vorhof zeigt den Leib. Dort muss das Gericht ausgeführt werden. Die Handlungen des Leibes müssen getötet werden und die Gesinnung muss auf den Geist gesetzt werden. Erst dann werden wir imstande sein, unseren Leib zu geben als ein lebendiges und heiliges Opfer Gott wohlgefällig. So, lobt den Herrn dafür. Lass uns in diesen Tagen wirklich darum kümmern, dass unser Leib geheiligt wird. Amen. Durch Mitarbeit und dadurch, dass wir dem Herrn gehorchen und das Gericht vollziehen. Amen. Lobt den Herrn für das Kupfer im Vorhof. Ja, im zweiten Teil der Versammlung werden wir mehr über das Kupfer im Vorhof sehen. Das ist das Anliegen vom zweiten Teil. Amen. Ja, vielleicht lassen wir noch kurz zwei Gebete haben und dann können wir eine kurze Pause machen. Und dann um 11.30 Uhr geht es weiter. Wir haben noch ein paar Minuten fürs Gebet und dann setzen wir fort. Ja, seid frei zu beten. Lob den Herrn.
Halleluja.
Amen. Ja, Herr, wir loben dich, Herr. Amen. Herr, wir möchten dir unseren Leib geben. Amen. Aber Herr, wir möchten auch, dass er lebendig gemacht wird. Amen. Oh Herr, wir möchten Christus vergrößern an unserem Leib. Amen. Herr, wir geben dir unseren Vorhof. Amen. Ja, Herr, dass du dadurch zum Ausdruck kommen kannst.
Amen. Amen. Ja, Herr, wir möchten dich vergrößern an unserem Leib.